Unsere neue Luftfahrtstrategie zielt darauf ab, dass wir Deutschland nicht nur als einen starken Luftfahrtstandort sichern und weiterentwickeln. Im Zentrum unserer Strategie steht Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in einer der Zukunftsbranchen unseres Landes.
Das war Bundeskanzler Friedrich Merz diese Woche bei der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung bei Berlin. Die Branche wächst und soll es für Schwarz-Rot gern unendlich weiter tun. Aber war da nicht mal was mit Klimakrise? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und von der TAZ und wir sprechen immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern, die ist Chefredakteurin von Klimareporter. Hallo Verena.
Hallo. Ihr hört die Folge vom 12. Juni 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst gucken wir uns an, wie es in deutschen Städten um Bäume und Grünanlagen steht und damit auch um den Hitzeschutz. Dann geht es um die neue Luftverkehrsstrategie der Bundesregierung. Und zum Schluss haben wir noch ein Forschungsthema. Es geht um die Frage, wie stark sich der Klimawandel in den letzten Jahren beschleunigt hat.
Genau, und wir beginnen damit, welche Städte bei der Vorbereitung auf Hitzewellen gut sind und welche nicht. Verena, wir wohnen beide in Berlin, aber in unterschiedlichen Gegenden. Greift denn bei dir zu Hause die 3-30-300-Regel?
Ja, ich würde sagen, teilweise. Also ich habe mehr als drei Bäume vor dem Haus, aber bei den anderen beiden Sachen, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, also ohne das jetzt genau nachgemessen zu haben, ich glaube, bei mir passt das schon ungefähr. Also ich wohne zwar leider doch in einer recht großen Straße, aber trotzdem ziemlich grün. Denn also das ist eigentlich, was diese Regel aussagt. Also 3-30-300, man sieht von zu Hause aus mindestens drei Bäume. Im Umfeld liegen etwa 30% der Fläche unter Bäumen, also beziehungsweise ihren Kronen. Und die nächste Grünfläche ist nicht mehr als 300 Meter entfernt. Und das ist es, was die Deutsche Umwelthilfe oder kurz DUH als Richtwert für Städte empfiehlt. Also so sollte es eigentlich für alle sein. Denn wer von euch in der Stadt wohnt, der hat es ganz bestimmt schon gespürt. Also wenn man aus so einem stark bebauten Gebiet plötzlich auch nur unter so ein paar Bäumen langläuft, also erst recht, wenn es dann ein ganzer Park ist, da ist es dann direkt merklich kühler. Aber dass die 3-30-300-Regel wirklich für alle gilt, das ist noch lange nicht der Fall. Und das hat der diesjährige Hitzecheck der DUH ergeben.
Genau, die DUH hat sich alle 195 Städte ab 50.000 EinwohnerInnen in Deutschland angeguckt. Und besonders schlecht schneiden die Städte Offenburg, Lahr und Mannheim ab. Also das sind alles Orte in Baden-Württemberg. Aber es sind keine Einzelfälle. Auf der Liste der Städte, die in der Gesamtbewertung schlecht abschneiden, ist der Süden und speziell der Südwesten Deutschlands wirklich sehr, sehr stark vertreten. Das hätte ich wirklich nicht vermutet. Eingeflossen sind drei Faktoren. Einmal die Hitzebelastung, die ergibt sich wiederum aus dem typischen Wetter, der Bevölkerungsdichte, dem Grad an Versiegelung und dem Anteil der Grünflächen an der Stadt. Der zweite Faktor ist der Versiegelungstrend, also wird ausgehend vom Status quo immer mehr Naturfläche bebaut oder nicht. Und der dritte Faktor ist die Fläche der Stadt, die von Baumkronen abgedeckt wird, wo es also Schatten gibt. Bewertet wird nach dem Ampelprinzip, also mit rotem Licht, gelbem Licht und grünem Licht. Und da gibt es Städte wie zum Beispiel Offenburg, die wirklich überall rot haben.
Berlin hat übrigens eine gelbe Gesamtbewertung und auch gelb bei Hitzebelastung und beim Versiegelungstrend, aber immerhin grün bei der beschatteten Fläche. Also da kann man sagen, in der Hauptstadt ist es noch ausbaufähig beim baulichen Hitzeschutz, aber schon mal gar nicht so schlecht. Richtig positiv, also mit grüner Gesamtbewertung schneidet fast gar keine Stadt ab. Zwei aber doch, nämlich Wuppertal und Kiel. Und ja, wenn ihr in einer Stadt mit mehr als 50.000 Leuten wohnt und wissen wollt, wie es bei euch mit dem Hitzeschutz aussieht, dann könnt ihr in der Liste der Deutschen Umwelthilfe nachschlagen und wir verlinken die euch auch in den Shownotes.
Was ich eine besonders beeindruckende Zahl fand, das ist die der verloren gegangenen Bäume. Ja, Deutschland ist weniger grün geworden. Von 2018 bis 2025 sind mehr als 900.000 Bäume aus den Städten verschwunden. Oder genauer gesagt, sie wurden größtenteils gefällt, damit dort gebaut werden konnte. Erhoben hat das die DUH mit Satellitendaten und auch Vor-Ort-Kontrollen. Und das ist schon ziemlich krass, oder? Ich meine, man muss sich ja vorstellen, so ein Baum braucht 10 oder 15 Jahre, bis er wirklich nennenswert Schatten spendet und die Luft verbessert. Selbst das unbedingt nötige Neupflanzen von Bäumen hilft also logischerweise nicht sofort. Und wenn dann noch alte Bäume wegfallen, das ist nur schwer und langwierig wieder auszugleichen.
Ja, ist natürlich auch schwierig in ohnehin überfüllten Städten, wenn der Wohnraum eben so knapp ist, da will man natürlich auch Wohnungen schaffen und neu bauen. Aber erstens gibt es natürlich auch das ein oder andere Einkaufszentrum, sagen wir jetzt mal, oder irgendwelche Luxus-Apartments, die gebaut werden. Also Gebäude, bei denen jetzt nicht unbedingt nur soziale Motivation oder Notwendigkeit einsichtig ist. Und zweitens auch etwaige neue Wohnungen und Quartiere sollen ja hoffentlich dauerhaft bewohnbar sein. Also auch in den von der Klimakrise aufgeheizten Sommern. Und auch die brauchen deshalb Grünflächen, Schatten und Frischluftschneisen.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Bundesregierung will das klimaschädliche Fliegen weiter fördern. Das zeigt die gerade vom Kabinett beschlossene Luftfahrtstrategie. Jetzt läuft ja auch gerade die ILA, die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, hier in bzw. bei Berlin. Da war Kanzler Friedrich Merz von der CDU auch selbst vor Ort. Und er hat betont, dass die Luftfahrt für ihn eine Schlüsselbranche ist.
Genau, das haben wir auch im Intro schon kurz gehört. Und man kann es natürlich auch ein bisschen verstehen, wenn ja die Wirtschaft gerade in vielerlei Hinsicht stagniert. Ständig kommen neue, immer noch weniger optimistische Konjunkturprognosen raus. Und dann ist da eine Branche, die doch wieder wächst oder immer noch wächst. Und klar, da stützt man sich als konservativer Kanzler drauf, genauso wie als konservative Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, Verkehrsminister Patrick Schnieder, ebenfalls CDU, ist auch schwer begeistert. Aber beispielsweise auch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD, dem es eben um den militärischen Nutzen der Luftfahrt geht. Aber das Fliegen ist bekanntermaßen auch wahnsinnig klimaschädlich und deshalb gucken wir da natürlich auf die Pläne.
Erstmal bekräftigt die Bundesregierung in ihrer Strategie das Entlastungspaket für den Luftverkehr, das der Koalitionsausschuss schon letzten November beschlossen hatte. Da waren einige Bonbons für die Branche drin, zum Beispiel die Rücknahme der letzten Luftverkehrssteuererhöhung der Ampelregierung, jetzt zum 1. Juli 2026. Und grundsätzlich sollen alle Regulierungen für die Branche aufgehoben werden, die nicht die EU vorschreibt. Also alle Vorgaben, bei denen die Bundesregierung selbst entscheiden darf, die will sie abschaffen. Das ist schon mal eine ganz schöne Ansage.
Ja, ganz schön krass. Ja, auch könnte für die Luftfahrtunternehmen der Zugang zu staatlichen Fördermitteln vereinfacht werden. Also die Bundesregierung will zum Beispiel den europäischen Flugzeughersteller Airbus bei der Entwicklung eines Nachfolgers für den Kurz- und Mittelstreckenjet A320 unterstützen. Wie genau, bleibt aber vage, muss man sagen.
In der Strategie wird beklagt, dass die Luftfahrt in Deutschland vor Herausforderungen stehe, weil sich die Passagierzahlen bereits seit mehreren Jahren im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich entwickeln würden. Grund seien steigende Kosten, ein angespanntes gesamtwirtschaftliches Umfeld, wachsende internationale Konkurrenz und mehr geopolitische Spannungen. Lass uns doch mal kurz gucken, wie das eigentlich aussieht mit den Fluggastzahlen.
Machen wir. Die sind in den vergangenen Jahren auf jeden Fall wieder gestiegen nach dem Corona-Tief, also 2020, als ja kaum Reisen möglich war. Im vergangenen Jahr haben die deutschen Hauptverkehrsflughäfen mehr als 200 Millionen Fluggäste gezählt, laut Statistischem Bundesamt. Das waren dann fast 4% mehr als im Jahr davor. Vor Corona, also im Jahr 2019, waren es tatsächlich noch mehr Leute. Aber beim Auslandsverkehr nähern wir uns da dem Vor-Corona-Niveau schon wieder an. Was es weniger gibt, sind Inlandsflüge. Und da muss man sagen, ist ja klar. Also in vielen Unternehmen haben sich Videokonferenzen etabliert. Da können viele Geschäftsreisen von, keine Ahnung, Berlin nach Frankfurt oder so halt einfach entfallen. Und ja, vielleicht liegt es ja aber auch ein bisschen am Klimabewusstsein, dass zum Beispiel Privatleute für so kurze Strecken doch eher in den Zug steigen.
Es geht durchaus auch um SAFs, das ist die Abkürzung für Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugkraftstoffe. Das können Agrokraftstoffe sein, also aus Pflanzenmaterial oder altem Frittierfett oder so. Oder das können aber auch synthetische Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis sein. Da will die Regierung den Markthochlauf forcieren. Also genau wird sie dabei aber auch wieder nicht.
Ja, und da muss man der Vollständigkeit halber auch hinzufügen, auch die SAFs machen das Fliegen nicht vollständig klimaneutral. Also werden sie getankt, findet ja beim Fliegen immer noch ein Verbrennungsprozess statt und es gibt Abgase, die Kondensstreifen bilden und Cirruswolken. Und auch das hat einen Klimaeffekt, unabhängig von der bloßen CO2-Bilanz. Trotzdem sind wir auf solche Kraftstoffe angewiesen, wenn wir in Zukunft weiter irgendwie fliegen wollen. Und da sagen Umweltverbände, diese Luftfahrtstrategie, die reicht uns nicht. Germanwatch, der ökologische Verkehrsclub Deutschland und die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, die haben sich zusammengetan und haben deshalb eigene Leitlinien für den deutschen Luftverkehr ausgearbeitet, also sozusagen einen Gegenentwurf. Und darin fordern sie die Bundesregierung unter anderem auf, einen konkreten Handlungsplan für klimaneutrales Fliegen bis spätestens 2050 vorzulegen. Wenn also die EU klimaneutral werden will, Deutschland eigentlich schon 5 Jahre klimaneutral gewesen sein muss. Und weil eben absehbar nicht genug von diesen besseren, etwas nachhaltigeren Flugkraftstoffen da sein wird für alle Flüge, soll Teil dieser Strategie eben auch sein, dass das Fliegen reduziert wird, indem zum Beispiel Reisen auf die Schiene verlagert werden.
Ja, zum Schluss geht es um ein richtig tolles und auch sehr wichtiges internationales Forschungsprojekt, das allerdings gerade einen besorgniserregenden Befund veröffentlicht hat, nämlich die Erde heizt sich nicht einfach nur auf, was schlimm genug wäre, sondern dieser Prozess geht auch immer schneller. Ja, und ich will und muss jetzt aber erstmal ein bisschen Selbstkritik üben. Dieses Projekt, das Indicators of Global Climate Change heißt, das gibt's schon seit 4 Jahren. Und das Forschungsteam legt jedes Jahr auch einen neuen Bericht vor. Aber wir haben das hier im Klima-Update bislang noch nicht thematisiert. Und das wollen und müssen wir jetzt unbedingt nachholen. Worum geht's denn eigentlich?
Ja, zur Ehrenrettung muss man sagen, auch Klimareporter hat schon berichtet und die Taz auch. Also zum Beispiel basiert unsere CO2-Uhr seit Jahren unter anderem auf diesen Indicators. Aber genau, lass uns mal kurz ausholen, worum es geht. Die Indicators, die sind eine große Meta-Analyse, die also viele Studien zusammenfasst und synthetisiert, sodass wir alle einen Überblick zum aktuellen Stand der Klimakrise bekommen. In noch größerem Stil ermöglicht es ja der Weltklimarat IPCC, der alle 5 bis 10 Jahre Berichte zum menschengemachten Klimawandel, also die sogenannten Sachstandsberichte, veröffentlicht. Die bilden dann den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand ab. Und diese Berichte sind unglaublich umfangreich, mehrere tausend Seiten, mehrere Teilberichte, mehrere Arbeitsgruppen, also steckt sehr viel Arbeit drin, hunderte von AutorInnen weltweit sind beteiligt, aber weil der Klimawandel, wie jetzt eben dieser aktuelle Bericht wieder mal zeigt, sich beschleunigt, gibt es eben schon seit längerem Stimmen, die sagen, eigentlich wäre es besser, wenn es so ein Update eben häufiger geben würde, also wenn die Zeitspanne zwischen diesen Sachstandsberichten kürzer wäre. einfach damit Politik und Gesellschaft möglichst zeitnah darüber informiert werden können, wo wir gerade stehen in der Klimakrise.
Ja, genau. Aber weil der Aufwand für diese Sachstandsberichte eben so groß ist, zeichnet sich das nicht ab, dass die Zeitspanne zwischen den Berichten deutlich verkürzt werden kann. Ja, und deshalb haben sich ForscherInnen vor ein paar Jahren zusammengetan und dieses wirklich wichtige Projekt gestartet, um diese zeitliche Lücke zu füllen. Seit 2023 veröffentlichen sie jetzt jedes Jahr so eine Art kleinen Sachstandsbericht, könnte man sagen. Damals waren 50 WissenschaftlerInnen beteiligt. Heute, beim mittlerweile vierten Bericht, sind es schon über 70 Klimaforschende, darunter viele IPCC-AutorInnen. Also das heißt also Leute mit viel Expertise.
Genau, die Berichte sind ja, logischerweise nicht so umfangreich wie die IPCC-Sachstandsberichte. Das können sie gar nicht sein, das wäre einfach nicht zu schaffen. Aber sie konzentrieren sich eben auf die wichtigsten Klimaindikatoren, an denen man sehr gut ablesen kann, wie sich das Klimasystem von Jahr zu Jahr verändert und eben zunehmend in den roten Bereich kommt.
Ja, schauen wir uns mal die Ergebnisse des neuen Berichts an. Da werden insgesamt 12 Indikatoren berücksichtigt. Das sind so Sachen wie viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie hoch die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist, wie viel Kohlenstoffbudget noch bleibt, wie sich der Meeresspiegelanstieg entwickelt. Ja, und zum ersten Mal wird auch berücksichtigt in diesem aktuellen Bericht, wie viele Tage mit marinen Hitzewellen es mittlerweile gibt, also Hitzewellen in den Ozeanen. Die ForscherInnen schauen sich an, was sich bei diesen Indikatoren verändert hat im Vergleich zum letzten Sachstandsbericht des IPCC. Und zwar geht es da um den Bericht der Arbeitsgruppe 1, der den wissenschaftlichen Erkenntnisstand darstellt und im August 2021 veröffentlicht wurde. Und in diesen wenigen Jahren, die seitdem vergangen sind, sieht man bei fast allen Indikatoren eine deutliche Verschlechterung, eine deutliche Beschleunigung.
Besonders deutlich ist es bei den Tagen mit marinen Hitzewellen. Im IPCC-Bericht von 2021, da war noch von 36 Tagen im Jahr die Rede. Und jetzt sind es schon 58, also echt eine starke Steigerung. Und beim sogenannten Energieungleichgewicht, das ist natürlich voll das Unwort. Man könnte und sollte vielleicht auch besser von einem globalen Hitzeüberschuss reden. Da gibt es eine massive Steigerung von gut 40%. Das Kohlenstoffbudget, das noch bleibt, um wenigstens mit einer 50-50-Chance das 1,5-Grad-Limit dauerhaft noch einhalten zu können, das ist von 500 Gigatonnen Anfang 2020 auf nur noch 130 Gigatonnen Anfang 2026 geschrumpft, also ein Rückgang um fast drei Viertel. Die ForscherInnen schätzen, dass in den nächsten 4 Jahren das 1,5-Grad-Limit entsprechend auch wirklich perdu ist.
Ja, das sind alles keine guten Nachrichten, aber um es nochmal zu sagen, es geht nicht darum, Angst zu verbreiten oder Alarmstimmung oder was Ähnliches, sondern es geht darum, ein möglichst klares, realitätsnahes Bild zu haben, was los ist, was Sache ist, damit Politik und Gesellschaft sich darauf einstellen und möglichst gute Entscheidungen treffen können, wie wir mit dieser Gefahr umgehen und wie wir am besten Vorsorge treffen können.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. Das waren in dieser Woche Gerd Berning und Kaspar Nickel. Danke dafür und ein schönes Wochenende.
Danke auch von mir. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.